Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein Gast heute Morgen in diesem Podcast ist der Heinrich Lenhardt. Guten Morgen nach Vancouver.
Ja, hallo, grüß Gott, wie man sagt. Vielleicht nicht unbedingt in Vancouver, aber da merkt man, dass ich doch ein paar Jahre im Freistaat Bayern aufgewachsen bin. Schön in der Sendung zu sein.
Was auch super perfekt ist, weil durch den Zeitunterschied ist es jetzt bei dir tatsächlich, naja, sagen wir mal morgen in Anführungsstrichen, später morgen, kann man noch gelten lassen.
Also das kann man als morgen, also nach meinen Maßstäben ist es mit morgen, ja. Also ich gucke gerade auf die Uhr, also wir haben ja gerade 10.42 Uhr, genau richtig, der erste Kaffee ist verdaut und die Sonne strahlt vielleicht nicht, aber es ist zumindest Tageslicht sichtbar.
Okay, also beste Bedingungen, um einen guten Morgen-Podcast genau. Bei einer Tasse Kaffee und einem frischen Croissant aufzuzeichnen. Wer jetzt sagt so, Heinrich Lenhardt, wer ist denn das? Ich vermute mal ganz stark, dass die meisten Leute, die sich mit Games-Podcast auskennen, deinen Namen oder deine Stimme auf jeden Fall schon mal gehört haben. Du bist natürlich der Heinrich Lenhardt, unter anderem auch bei den Spieleveteranen immer zugegen. Nur diesmal hier vermute ich jetzt mit deutlich besserem Ton, wenn ich mir die kleine Seitenspitze mal erlauben darf, gegen die Podcast-Kollegen. Aber trotzdem, vielleicht sagst du einfach noch mal zwei, drei kurze Worte zu dir für jemand, der jetzt mit deinem Namen überhaupt nichts anfangen kann.
Ja, kein Problem. Also ich bin eigentlich gar nichts Besonderes. Ich war nur jemand, der war 1984 zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das war die Redaktion Happy Computer in Haber München. Da bin ich also mittelmäßig qualifiziert mit viel Glück und Geschick in ein Praktikum reingerutscht und so hat sich dann so vieles entwickelt in der Zeit. Ich habe dann so die ein oder andere Computer- und Videospiele-Zeitschrift mitgestartet und habe da fleißig mitgewirkt. Das waren Magazine wie Powerplay, da gab es die Videogames, die PC Player ist vielleicht noch ein Begriff. Und ich habe mich jetzt so in den letzten 15 Jahren verstärkt im Ausland getummelt. So der große Korrespondent und war eine Zeit lang in Berkeley, es ist San Francisco Bay Area, bin aber jetzt doch so richtig in Vancouver eigentlich ziemlich verwurzelt, also so deutsch-kanadische Freundschaft und so. Und ja, und ich versuche mich also immer noch als freier Journalist in dem Metier, ich lebe noch, ich spiele noch und unauffällig darf ich natürlich erwähnen, dass ich jetzt auch gerade was Neues probiert habe, und zwar Self-Publishing, ein E-Book namens Lenhardts Spielejahr 1984. Und dazu muss ich eigentlich gar nichts sagen, weil der Titel ist so schön selbsterklärend, hoffe ich.
Das ist er, ja. Und Insert Moin ist da so ein bisschen wie bei Wetten, dass. Da kommen die großen Gäste aus Nordamerika auch nur, wenn sie irgendein Buch promoten wollen oder sowas. Und deswegen, also alles richtig gemacht. Nein, also das war ja auch wirklich der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil du dieses Buch jetzt da kürzlich rausgebracht hast. Und das heißt, wie du richtig gesagt hast, Lenhardts Spielejahr 1984. Jetzt habe ich mir als Frage aufgeschrieben, warum ausgerechnet 1984? Jetzt hast du aber in deiner kurzen Anmoderation bzw. in deiner Vorstellung schon eigentlich erklärt, warum es 1984 ist, nämlich weil das Jahr war, wo du damals mehr oder weniger deine Karriere als Praktikant gestartet hast im Spielejournalismus und damals auch mit, da war das ja alles noch Neuland, wenn dieses Wort auch neuerdings in etwas anderem Zusammenhang eher etwas abwertend benutzt wird. Aber wenn du jetzt so zurückblickst, war denn auch 1984 ein besonders erinnerungswürdiges Jahr für die Spielebranche, oder war das einfach nur an deinen persönlichen Lebenslauf geknüpft, dass du dieses Jahr ausgewählt hast?
Also sowohl als auch, es hat ganz gut gepasst. Also zum einen natürlich war es für mich ein günstiges Jahr, weil ich hatte in der Redaktion auf einmal viel mehr Zugriff auf Hardware und Software. Ich habe natürlich schon vorher gespielt. Also wie so viele in meinem Alter habe ich mit einem Atari VCS angefangen. Und Space Invaders, die Defender, das großartige Adventure, also wenn sich da jemand noch erinnert, das war so ein Joystick-Action-Adventure eigentlich, aber mit den Möglichkeiten des Atari VCS, ein absolut faszinierendes Spiel, und Intellivision, ColecoVision. Und da ja gut, in 84 natürlich Happy Computer, da standen halt die ganzen Kisten rum. Ich bin dann auch dann selber sehr schnell auf den C64-Trip gekommen. Also das war natürlich ein Riesenglücksfall für mich, dass ich auf einmal in einer Umgebung war, wo es halt dieses ganze Zeug halt alles rumstand. Und es war aber auch, und das ist mir dann bei der Buchrecherche eigentlich erst so richtig aufgefallen, es war ein absolut faszinierendes Jahr, weil es war ja so ein bisschen das Jahr so nach dem Videospiele-Crash, wo also alles ging ja in Richtung Heimcomputer. Der Konsolenmarkt war ja also wirklich für tot erklärt worden, dass es im Laufe des Jahres 84 im Pferd in Japan eine komische Firma namens Nintendo geschafft hat mit einem neuen Videospielsystem namens Famicom, bei uns besser bekannt als Nintendo Entertainment System, rauszukommen. Das hatten wir überhaupt nicht mitgekriegt. Also das war alles noch weit, weit weg.
Das kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Also in diesen Internetzeiten, wo alles ständig überall verfügbar ist an Informationen und wo man teilweise Monate voraus schon irgendwelche Konsolenbilder sieht, die irgendwo aus irgendwelchen Fabriken geleakt werden und schlecht Fotos und so, dass man sich damals, 1904, ich meine, so lange ist das jetzt auch noch nicht her, dass man da gar nicht mitbekommen hat, dass in Japan irgendeine Konsole rauskommt und so, weil das hier einfach, weil diese Informationen halt nicht rübergeschwappt sind, weil man, und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, man brauchte halt die Spielemagazine, um überhaupt an solche Informationen zu kommen, weil irgendwie Internet und so, da war noch nicht mal, also klar gab's das schon, aber es war überhaupt noch nicht irgendwie massenkompatibel und auch noch ganz anders als im Vergleich zu heute.
Absolut, ja. Also man hat Schwierigkeiten, das so der Jugend von heute, glaube ich, zu erklären, diese analogen Zeiten, wo also Kommunikation eben nicht digital stattfinden konnte. Und da gab es halt Sachen wie, also wir hatten wirklich ein paar Jahre zum Beispiel bei Powerplay für richtig viel Geld ein Abo laufen, dass wir zweimal die Woche, also per Post natürlich, die aktuellen Verkaufscharts aus England kriegen, nur um einfach informiert zu sein, was geht da ab? Gibt's da irgendwas, das wir noch nicht mitgekriegt haben? Was ist da erfolgreich? Also das ist so die Art von Information, wo man heute nur müde drüber lächelt, im Sinne von ein Klick genügt und ich habe das alles. Und das war damals also wirklich also teuer und umständlich, das überhaupt zu erhalten. Aber ja, also das ist sicher ein Faktor natürlich, dass man damals eben noch kein Internet hatte. Das war in vieler Hinsicht hinderlich. Für die Arbeitsplatzsicherheit von Spieleredakteuren war es natürlich besser, weil dadurch Spielemagazine dann auch ein bisschen mehr gekauft worden sind, als das heutzutage der Fall ist. Aber wie gesagt, es hat alle seine Vor- und Nachteile. Und die Heimcomputer waren die große Nummer. Es war ja auch das Jahr, wo der C64 den Durchbruch schaffte. Also da gab es auch dann schnell die Preissenkungen. Also im Laufe des Jahres 84 war es eigentlich klar, der Commodore 64 ist jetzt so ein bisschen so ein Standard. Es gab halt diese absolut verrückten Spielkonzepte, die so neuartig waren, bei denen die Technologie von Heimcomputern wirklich ausgenutzt worden ist. Es gab natürlich immer noch sehr viele simple Spiele, die einfach auf den Arcade- und Atari VCS-Wurzeln basierten, die wir hatten. Also ein Spiel wie Drop Zone, was halt ein glorifiziertes Defender ist, ein sehr gutes Spiel, aber halt sehr, sehr, sehr simpel und ich sag jetzt mal unambitioniert. Aber was wir 84 halt hatten, das war die Erstveröffentlichung von Elite, was ja die meisten wohl kennen, was also damals wirklich uns alle umgeblasen hat, nach dem Motto, was ist das denn? Also diese ganze Nichtlinearität, die Größe des Spieluniversums, die Steuerung, das war alles so neu und fremdartig, das war absolut gigantisch. Und bla bla bla, ich würde sich die ganze Liste noch vorlesen. Und was mich übrigens noch wirklich gewundert hat, auch bei der Recherche, da waren jetzt noch einige Spiele, wo ich gedacht hätte, die haben wir doch erst 85 oder später damals besprochen. Die kamen aber schon 84 raus. Also oft war dann die Commodore 64-Umsetzung ein Jahr später. Aber Sachen wie Elite oder zum Beispiel Refs, dieser Grand Prix-Fahrsimulator vom Tremont, das gab es alles schon 84 halt auf dem BBC Micro. Halt eine sehr exotischen Kiste. Also von da wärmt sich doch mal, oder Lords of Midnight auf Spektrum. Also auch so ein Epos und 4000 was Schauplätze und die Grafik. Also ich glaube, von daher war es schon wirklich ein sehr bemerkenswerter Jahrgang, weil halt sehr viele Spielkonzepte und Technologien einfach neu eingeführt worden sind.
Und du hast jetzt für dein Buch dir 50 rausgepickt, die du im Prinzip noch mal kurz besprichst. Also es sind in wechselnder Länge, sind das quasi von einer kurzen Beschreibung bis zu etwas längeren Texten, die auch so ein bisschen zu dem jeweiligen Spiel erklären, was es so an Neuerungen gebracht hat oder was es damals revolutionär gemacht hat. Da ist wirklich von A wie Amazon bis Webis Wizard ist, glaube ich, das Letzte, wenn ich es so richtig genau im Kopf habe. Ne? Also Z hat sich da nichts gefunden. Aber und gib doch zu, jetzt mal Hand aufs Herz, das A wie Amazon hast du doch nur ausgewählt, weil dein Buch auch bei Amazon als E-Book erscheint, oder?
Also das habe ich wirklich erst später gemerkt, da war ich dann auch fast peinlich berührt. das war wirklich, die Frage ist, welches Terrarium Adventure nehmen wir noch? Weil es kam ja wirklich in dem Jahr eine ganze Reihe von Text- und Grafik-Adventures von Tellarium raus, die irgendwie was halt mit bekannten literarischen Werken zu tun hatten. Und also Fahrenheit musste eigentlich rein, Fahrenheit 451, das war natürlich recht bekannt, das war auch interessant wegen der Bradbury-Connection. Und das war auch als Spiel eigentlich eins der besseren. Und Amazon hat es dann aber auch geschafft. Das war jetzt vielleicht nicht das tollste Adventure aller Zeiten, aber das hat uns damals schon sehr beeindruckt. Also schon die Präsentation da natürlich auch faszinierend, dass da wirklich der Michael Crichton, also der Schriftsteller, da jetzt nicht nur seinen Namen hergegeben hat, da war ja auch die treibende kreative Kraft, bei denen das privat interessiert hat. Also von daher konnte ich, also Amazon leider nicht vermeiden. Wirklich reiner Zufall.
Aber gut, ich glaube, gestört hat es jetzt Amazon dann auch nicht als Verlag, dass der Name da möglicherweise. Oder dass nicht, dass jetzt irgendein Anwalt das merkt und sagt, hoppla, da können wir ja rückblickend noch irgendjemand verklagen oder andersrum.
Ich glaube, Amazon, die Firma, gab es ein paar Jahre später als Amazon das Spiel. Ich glaube, da hätten die Anwälte schlechte Karten.
Okay, wahrscheinlich, ja. Was mich jetzt ganz ehrlich überrascht hat, war, dass du im Vorspann schreibst, dass es dir durchaus schwer fiel, 50 Spiele auszuwählen. Und da muss ich jetzt sagen, das hat mich jetzt für das Jahr 1984 überrascht, weil ich bin 84 geboren. Das heißt, ich bin natürlich erst viel, viel später dann irgendwie mit Spielen in Berührung gekommen. Und da hatte ich immer das Gefühl, dass viel weniger Spiele erschienen als heute, wo man wirklich ja im Monatstakt bombardiert wird mit Titeln. Und man sieht es ja auch bei unserem Podcast. Wir haben irgendwie letztes Jahr über 200 Folgen gehabt und haben es nicht geschafft, alle Spiele zu besprechen. Und deswegen hätte ich jetzt irgendwie gedacht, so, ja, im Jahr 1984, so, ja, wenn da vielleicht mal so 2 Spiele pro Monat rauskamen, da muss das ja schon richtig viel gewesen sein. Ist das nur meine irgendwie völlig verquerte Wahrnehmung der Vergangenheit? Oder warst du auch selber überrascht, dass so viele Spiele rauskamen und du dich tatsächlich limitieren musstest bei dieser Auswahl?
Ja, also als ich zum ersten Mal über das Projekt nachgedacht habe, da dachte ich auch erst in Richtung, naja, vielleicht nicht 10, aber so 20 Titel und die dann vielleicht ein bisschen ausführlicher. Und dann habe ich halt noch ein bisschen rumgeguckt und nachgeschlagen in den alten Magazinen, Online-Datenbanken, was es nicht alles so gibt. Dann habe ich aber dann doch schnell gemerkt, dass das ein bisschen eng wird, weil ich wollte halt jetzt auch nicht nur die üblichen Verdächtigen drin haben. Du kannst natürlich immer sagen, okay, hier die Top 10 Spiele des Jahres, das sind halt, ich würde nicht sagen, immer dieselben, aber was kommt dann? Elite, Boulder Dash, Impossible Mission, also es gibt halt so Klassiker, die kennt jeder, das ist natürlich schön. Aber was ich aber auch sehr reizvoll fand, ganz persönlich, ist so dieses Drüberstolpern über so mehr oder weniger vergessene, kleinere Spiele, die jetzt halt nicht diesen Kultstatus erreicht haben, die vielleicht also wirklich nicht auch perfekt waren, die also schon auch ihre Macken hatten, aber die irgendwas sehr Interessantes gemacht haben, eine Idee hatten oder ein Spielkonzept, das also zumindest damals als cool und spannend empfunden wurde. Und so bin ich dann bei den 50 gelandet. Also man kann ja eigentlich sagen, es gibt eine Top 25. Das sind nämlich die Spiele, die halt länger mit Zusatzelementen besprochen werden. Mhm. Und so die unteren 25 sind so die Kurzvorstellungen. Sagen wir so ein bisschen dann aufgeteilt.
Ja. Honorable Mention, wie der Engländer sagt.
Ja, genau. Also aber ich war selber überrascht und wie gesagt, also die alten Zeitschriften teilweise als Gedächtnisstütze sehr nützlich, weil da gab es halt so obskure Sachen wie Whistler's Brother oder Traffic. Mein Gott, das war ein super simples Spiel. Aber wenn man das heute noch mal reinzieht, dann im Emulator, wie auch immer, das kann man noch spielen, das ist echt gut. Und dann kommen halt die Erinnerungen zurück. Also da geht mir es, glaube ich, wie jedem etwas älteren Spieler, wenn er dann auf einmal wieder über einen alten Titel stolpert, den er gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, dann, ach, ne, das ist wie wenn der Oldie-Sender irgendeinen kleineren Hit von vor 20, 30 Jahren spielte, an den du gar nicht mehr gedacht hast, auf einmal, ach, das kenne ich ja, super.
Da gab es ja auch eine Zeit lang total populär im Fernsehen diese Chart-Shows und so, wo sie dann irgendwelche so alte Lieder gespielt haben und die waren ja auch relativ populär, die Sendungen dann. Und die beruhen ja auf diesem gleichen, ach ja, weißt du noch damals, Nostalgie-Effekt, dass man sich da halt einfach gerne zurückerinnert und ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem so. Bei dieser Auswahl der Spiele, du hast es jetzt schon stückweise angeschnitten, was war denn da jetzt dann irgendwie so der wichtigste Aspekt? Also, weil man kann ja durchaus Spiele rückblickend in verschiedene, man kann ja sagen, der Verkaufserfolg ist wichtig, also wie gut hat sich's verkauft? Man kann irgendwie Kritikerwertungen, also wie gut ist es damals bewertet worden von der Fachpresse? Und das muss ich jetzt irgendwie dir nicht sagen, dass gute Kritikerwertungen nicht automatisch sich in Verkaufserfolg übersetzen lassen. Oder war es dann doch eher vielleicht so das Vermächtnis, dass man halt sagt, Elite ist jetzt damals, also das ist jetzt reine Spekulation, ist jetzt damals gar nicht so gut bewertet worden, aber ist bis heute ein Klassiker, weil es halt einfach ein Vermächtnis hat und Spielmechaniken oder andere Sachen etabliert hat, die bis heute irgendwie Bestand haben. Also nach welchen Aspekten hast du diese Liste, die du an Spielen, weil ich denke mal, du wirst ja wahrscheinlich eine größere Liste gehabt haben, die du dann nach und nach reduziert hast, um wirklich bei den 50 rauszukommen. Was hast du im Zweifelsfall oder welchem Aspekt hast du dann im Zweifelsfall den Vorzug gegeben?
Also so ziemlich alles, was du eben aufgezählt hast, hat eine Rolle gespielt. Es sind wirklich viele Faktoren. Verkaufszahlen vielleicht weniger, weil es auch da gar nicht so viel harte Daten gab. Ich denke, die wesentlichen Faktoren waren, also gut, natürlich der persönliche Geschmack, ja. aber auch die Bedeutung für das Genre und dann kombiniert auch sicher mit der Beliebtheit. Wir haben ja auch dann schon gut mitgekriegt und später gab es ja auch dann richtige Leser-Hit-Paraden, Mitmachkarten. Wir haben schon mitgekriegt, was die Leute gespielt haben oder zu welchen Spielen dann Fragen kamen oder Tipps und was auch immer. Es sind aber auch einige Spiele dabei, wo ich jetzt sage, da war ich nie privater größte Fan, aber ich erkenne an, was die geleistet haben für das ganze Medium. Also Flight Simulator 2 habe ich sicher damals probiert, aber ich war vor 30 Jahren genauso hoffnungslos wie heute. Und dann guckt man nochmal nach oder fragt mal einen Kollegen, der da wirklich Fan davon war, dass man sagt, Mensch, also gib mir nochmal ein paar Erinnerungsstichworte, die Faszination, wo kam das her? Oder ein Spiel, das ist ein krasses Beispiel, wie Kaiser. Wir haben Kaiser bei Happy Computer nie besprochen.
Oh, echt das, nicht? Das kenne ja sogar ich.
Also ich habe es zumindest nicht gefunden. Also wenn mich jemand korrigieren möchte, ich glaube, wir haben Kaiser nie getestet. Jetzt war natürlich damals das Spieleteil, den hat die Petra Wengler noch gemacht, die hat noch mit verschiedenen Autoren gearbeitet, das war also jetzt nicht ich oder Boris am Anfang, was da die Überlegungen waren, aber ich weiß noch, also als ich damals irgendwann den Kaiser das erste Mal gesehen habe, ich habe da nur die Nase gerümpft nach dem Motto, das sieht da aus wie eine Listing des Monats Einsendung und es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht das komplexeste oder ausbalancierteste Spiel, aber Kaiser hat eine unglaubliche Bedeutung für das Medium, gerade in Deutschland, weil das ist ja so ein bisschen der Urvater der deutschen Wirtschaftssimulation. Mhm. Und da hat er ja so viele Sachen eigentlich etabliert, die dann andere Spiele dann wieder aufgenommen und verbessert haben. Und von daher gehört natürlich dann Kaiser rein, auch wenn ich jetzt nicht wirklich behaupten kann, ich habe also damals so ganze Abende mit Kaiser verbracht. Also wie gesagt, da versucht man so eine Mischung halt hinzukriegen. Wichtig ist, glaube ich, schon der persönliche Geschmack und die persönlichen Erinnerungen. Es soll jetzt hier nicht eine reine nüchterne Lexikon-Sache sein. Aber ja, es ist so eine Mischformel. Ähnlich wie die Coca-Cola-Rezeptur, sorgsam gehütet und hier im Safe versperrt.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, also besitzt du diese Spiele auch alle? Also bist du da Sammler und hast auch zu allen jetzt, dass du sagst, ich habe die jetzt alle nochmal persönlich nachgeholt? Oder hast du dich bei manchen auch einfach auf Secondhand-Berichte, also eben Magazintests oder so verlassen?
Also ich habe mir ziemlich alle Sachen nochmal im Emulator angeguckt. Original Hardware und die Original Datenträger, keine Chance. Ich bin in meinem Leben viel zu oft umgezogen. Vor allen Dingen, wenn man dann transatlantische Umzüge macht und sich dann mit den Frachtkosten beschäftigt.
Wo
dann
jedes Kilo extra berechnet wird.
Ja, genau, das geht dann nach, ich glaube gar nicht mal so das Gewicht, ich glaube, das geht einfach nach Kubikmetern im Container. Und ich habe also auch meine ganze alte Original-Hardware nicht mehr. Das ist also sehr bedauerlich. So einer der ganz frühen Amiga 1000, was für ein schönes Gerät. Aber nee, also da habe ich wirklich einfach nochmal Sachen zusammengesucht und in den Emulator geworfen. Weil also diese Reaktion darauf, wie es denn jetzt heute auf einen wirkt, die war eigentlich schon wichtig. Also das war jetzt nicht nur Erinnerung. Das wollte ich nochmal, okay, also jetzt spiele ich es nochmal zumindest an. Und wie wirkt denn das heute so auf mich?
Da ist auch so ein Aspekt der Archivierung, der auch bei uns in dem Podcast immer oft zum Sprechen kommt, weil der Micha hier, mein Mit-Co-Kommentator, der beschwert sich immer ganz oft, dass so alte Spiele schlecht archiviert werden. Das ist irgendwie, da geht ein riesiger Schatz an Kulturgut irgendwie vor die Hunde, weil niemand sich darum kümmert, dass solche alten Spiele archiviert werden. Also so, Silent Hill, das HD-Remake war jetzt so ein Beispiel, dass irgendwie Konami dann gesagt hat, ja, wir haben den Code vom finalen Spiel gar nicht mehr gefunden und nur so eine frühere Arbeitsversion und mussten dann mit der irgendwie arbeiten. Und dann war es halt so, dass in dem HD-Remake waren irgendwelche Bugs drin, die in der finalen Release-Version, die damals für die PlayStation 1 rausgekommen ist, gar nicht mehr drin waren. Und weil da merkt man halt, okay, es kümmert sich niemand um so diese Archivierung von Spielen. Ist das was du auch irgendwie so ein bisschen als Problem siehst und dann gesagt hast, ja gut, dann muss ich es halt vielleicht nicht das Original Spiel, aber zumindest in der Buchform irgendwie schauen, dieses Wissen zumindest irgendwie festzuhalten für die Nachwelt, sage ich jetzt mal hochtrabend.
Ja, ganz so dramatisch ist es nicht. Also wir haben ja zum Glück für die alten Kisten die Emulationsszene und da schwören ja so in der rechtlichen Grauzone ja eigentlich, schwört die Software eigentlich auch noch rum und da sollten wir auch dankbar dafür sein.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist ja eigentlich total absurd, dass man im Prinzip den, also Raubkopierer ist immer so ein blödes Wort, aber dass man halt sagen kann, ja gut, eigentlich ist das so semi-legal, weil im Grunde entweder hat noch jemand das Urheberrecht daran, es wird halt nur nicht ausgeübt und es stört keinen, wenn diese alten Spiele, weil da halt kein monetäres Interesse mehr dran hängt, wenn die einfach so zirkulieren. Aber im Grunde kann das ja auch nicht der richtige Weg sein, dass man sagt, ja gut, man verlässt sich halt drauf, dass irgendwelche Graukopien im Internet kursieren und dass das so archiviert wird.
Das ist sicher nicht optimal, aber es ist ja teilweise auch haarsträubend, wie sich da die Rechte dann auch im Laufe der Jahre verlieren. Da gibt es ja wirklich nicht wenige Fälle, wo halt Firmen längst pleite sind und wo ist dann welche Konkursmasse und da gibt es dann zwar theoretisch irgendwelche Rechte Halter, aber die wissen es auch selber nicht so genau. Also ich bin jetzt hier kein juristischer Experte, aber eine Anekdote war, ich habe wirklich mal versucht rauszukriegen, wer denn nun genau eigentlich die Rechte an den Inhalten von irgendeinem meiner alten Magazine hält. War das jetzt die PC Player? Ich weiß es nicht mehr genau. Und Powerplay, PC Player, weiß der Geier, auf jeden Fall, wo man gesagt hat, oh, das muss dann nicht der deutsche Verlag sein. Die haben damals die Abonnenten übernommen. Aber Moment mal, aber haben die damit auch den Content der vorher produzierten Ausgaben übernommen? Und nein, und dann hatte ich mal mit Future und dann wollten die mal intern nachforschen, als sie damals Future Deutschland dicht gemacht haben, wie das dann war und dann kam auch nie eine Antwort. Also das war jetzt so ein Beispiel, das mir gezeigt hat, dass man sich nicht wundern sollte, dass so diese Nachlassverwaltung in der Spielebranche nicht unbedingt so sorgfältig und professionell ist, wie man meinen sollte. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass inzwischen die Industrie mitgekriegt hat, dass durch die ganzen Re-Releases und Compilations und die ganzen digitalen Plattformen, die das ja eigentlich leichter machen, dass man Sachen im Angebot behält, dass also dadurch ein bisschen mal Aufmerksamkeit dem Thema gewidmet wird.
Hm. Ja, muss man halt mal abwarten. Es ist natürlich immer schwierig, weil solange da kein monetäres Interesse dran hängt, weil natürlich halt irgendein Publisher sagt, ja, warum sollen wir das ganze alte Zeug irgendwie da vorhalten? Wer zahlt uns das denn so ungefähr? Ne? Und vielleicht ist es wirklich so, dass du, wie du richtig sagst, durch die HD-Releases, dass da irgendwie die Möglichkeit, oder dass man halt auch Sachen einfach für iOS wieder nochmal rausbringt, die alten Versionen. Passiert ja jetzt durchaus auch, dass irgendwelche alten C64-Collections einfach nochmal so aus Nostalgiegründen da rauskommen und auf einmal ist dann vielleicht doch wieder ein monetärer Wert drin und dann überlegen sich's die Publisher, aber.
Ja, ja, wobei also alte C64-Titel auf iOS spielen mit Touchscreen.
Schwierig, ja.
Also ich bin jetzt kein Purist, der sagt, das muss also ein original authentischer Competition Pro mit Mikroschaltern sein, bau ja so und so, was anderes geht nicht. Also so schlimm ist es nicht, aber also ein modernes USB Gamepad, das geht dann auch schon mal, aber Touchscreen ist bei vielen alten Sachen nicht wirklich machbar.
Hm. Das stimmt, ja. Aber gut, dann lass uns mal zu deinem Buch zurückkommen. Ist das denn jetzt so eine Art Testballon, dass du das jetzt mal ausprobierst fürs Jahr 1984 und sagst, ja, wenn das erfolgreich läuft, dann geht's weiter?
Ja, mit Sicherheit. Also das riecht natürlich danach, als würde der Autor gerne eine Serie draus machen. Es ist also sicher kein Zufall. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich ein bisschen später anfangen soll, weil 84 ist ja schon sehr früh für viele Leute. Ich habe auch viel gehört von einigen Leuten, die meinten, sie haben mit dem Amiga erst richtig angefangen. Aber gut, irgendwo muss man anfangen. Das Jahr hat halt wirklich Sinn gemacht und ich würde jetzt natürlich schon gerne da weitermachen. Ich gucke natürlich auch ein bisschen auf die Verkäufe, weil da sitzt man doch ein paar Monate dran und Kaffee und Schokolade, das kostet alles. Also ich muss mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber ich habe meine 85-Buchliste schon angefangen und das macht dann schon wieder neugierig, weil dann, oh, was gab's da nicht alles für interessante Titel, ne? Also ja, also an mir soll es nicht liegen. Ich darf jeden dazu ermutigen, aus Solidarität das 84-Buch zu kaufen, dass es mir dann ein bisschen leichter macht, auch entsprechend die Zeit und die Ressourcen dafür aufzuwenden.
Das musst du anders formulieren. Du musst halt sagen, die 84er-Version ist die Early-Access-Version für die Leute, die dann quasi jetzt schon die weiteren Ausgaben backen wollen. Und wenn du das so verkaufst, dann klappt das deutlich besser, weil dann, solange die Leute irgendwie Early-Access und sowas hören, dann ist es auch, dann sind alle bereit, da irgendwie Geld reinzuwerfen. Das sind die Zeichen der Zeit. Warum hast du denn so, ich sag mal, die Spiele jetzt in den Vordergrund gestellt? Also, weil ich fand durchaus diesen Anfangsbericht, das erste Anfangskapitel, in dem du dann auch das selber so ein bisschen erklärst, auch mega interessant. Also, es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel mal so einen Erlebnisbericht über die in Anführungsstrichen wilden Anfangsjahre des deutschen Spielejournalismus zu verfassen und gar nicht die Spiele nur so ein bisschen als Aufhänger, sich vielleicht daran zu entlang zu hangeln, aber eher so eine Art, ja, so fing das alles an mit dem Game-Journalismus.
Ja, also, okay, das ist schon mal interessantes Feedback. Da war ich mir halt auch nicht so ganz sicher darüber, wie interessant die Leute das finden. Und deswegen war so dieses persönliche Vorwort so mein Kompromiss. Also nach dem Motto, ich will jetzt ja keinen zu Tode langweilen mit meiner Autobiografie. Da ist jetzt auch nicht so viel Spannendes passiert. Aber genau, also so ein bisschen eine persönliche Note wollte ich dann auch wieder reinbringen. Und ich dachte mir, naja gut, so auf so ein paar Seiten, das ist zumutbar. Aber eigentlich interessieren sich die Leute primär für die Spiele. Also das ist der eine Faktor. Und sicher, also bei zukünftigen Büchern würde ich dann halt auch wieder das jeweilige Jahr aufgreifen. Und was einem so halt passiert ist und was in der Redaktion abgegangen ist. Warum das jetzt nicht viel ausführlicher wird, liegt natürlich auch daran, dass also, es war jetzt auch nicht so aufregend. Also eine Computerzeitschriftenredaktion ist also, ich würde sagen, ein relativ langweiliger Ort, aber es ist jetzt nicht gerade ein Hort von Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Also das.
Also ich hab jetzt schon irgendwie gedacht, das wäre so wie bei Mad Men. Also so ein bisschen du und Boris, ihr sitzt da zusammen, rauchend am Tisch und trinkt einen Whisky nach dem anderen und
ein Malzbier nach dem anderen. Ja. Nee, also so wild war es also wirklich nicht. Und klar, sagen wir es mal so, in späteren Jahren, da hat man auch dann eher auch mit Spieleentwicklern und Spielefirmen zu tun gehabt, wo dann vielleicht noch die ein oder andere Anekdote ausgegraben werden kann. Aber gerade für 84 war das sehr schon sehr beschaulich. Und wie gesagt, ich war jung und neu und wusste nichts. Und ich glaube, mein erstes so größeres Interview, an das ich mich dunkel entsinne, das war der David Crane, als er auf Ghostbusters-Tour war. Aber ich glaube, das war dann auch schon eher Anfang 85, als er da mal dann in der Redaktion aufkreuzte. Also daran kann ich mich doch entsinnen.
Wie war das
denn? Und dann wurde es ein bisschen interessanter.
In der Anfangszeit, weil heute ist das ja alles sehr professionalisiert. Also sprich, die Publisher haben alle PR-Abteilungen, die sind alle drauf vorbereitet auf irgendwie Presseanfragen. Es gibt Muster, es gibt Material im Sinne von Screenshots, Trailer und alles wird bereitgestellt. Und es gibt Pressetouren, auf denen genau geregelt ist, wann wir laden jetzt da die Presse ein und zeigen denen das erste Level von dem Spiel und so. Und da kann ich mir jetzt vorstellen, das war jetzt 1984 wahrscheinlich noch nicht so. Also wie haben da die Publisher reagiert, wenn man ihnen gesagt hat, hey, wir möchten euer Spiel testen? Sind die da aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, hey, wie testen und so? Wir wollen das doch nur verkaufen. Was hat denn das jetzt auf einmal da mit dieser komischen kleinen Redaktion, die da aus der Nähe von München kommt, auf sich? Oder hat es damals auch schon ähnlich funktioniert wie heute?
Also es war sehr anders, aber die Testmuster, die hat man natürlich schon gekriegt, weil die Publisher hatten ja damals das große Problem, dass sie nicht so recht wussten, wie sie ihre Spiele vermarkten sollten. Also wo schaltet man Anzeigen, wie erreicht man die Zielgruppen? Es wurde ja auch im Einzelhandel noch viel aufgebaut. Da ist übrigens ist Eigenwerbung für was anderes in der kommenden Retro Gamer. Ein ganz spannendes Interview mit dem Jürgen Göldner von Rushware, der da auch ein bisschen über diese Pionierzeit redet. Mhm. Also die Testmuster war nicht das Problem. Einer der Gründe, warum ich ja da auch unbedingt dann weiterarbeiten wollte, war, als ich da mal dieses eine Zimmer gesehen habe, wo sich da die ganzen Kassetten und Disketten dann gestapelt haben. Also da gab es doch schon Kontakte natürlich über die anderen Magazine des Verlages und die Spielepublisher waren natürlich hochmotiviert. Ein großer Unterschied war natürlich, dass man viel mehr direkt gemacht hat. Also da hast du direkt mit den amerikanischen oder englischen Firmen wie auch immer geredet und da gab es halt nicht eine deutsche Abteilung oder eine deutsche PR-Abteilung, die sich da dazwischen gehängt hat. Das hat alles Vor- und Nachteile. Heutzutage ist es natürlich sehr viel angenehmer und professioneller. Ich weiß es also auch sehr zu schätzen, dass wenn ich irgendwelche Assets brauche, dann muss ich nur irgendwo hinklicken und dann kann ich meinen Zip downloaden. Sehr angenehm. Auf der anderen Seite war es damals natürlich viel individueller und Engagement wurde noch belohnt. Also wenn wir, keine Ahnung, einen guten Draht zu SSI hatten oder wir die mal besuchten oder die kannten einmal, das hat man dann gemerkt. Dann haben wir auch wirklich Sachen vorab gekriegt. Und das hat halt nicht jeder gleichzeitig bekommen. Das ist ja so dieses Gerechtigkeitsprinzip, diese Gleichmacherei heutzutage. Und damals konnte man sich wirklich noch durch solche Direktkontakte Vorteile erarbeiten, diese Connection, dass man halt dann auch mal ein Vorabmuster bekommen hat, das halt jetzt nicht unbedingt automatisch jedes Presseoutlet in Deutschland zugeschickt gekriegt hat.
Ja, und es war halt auch wurscht im internationalen Vergleich, weil was hat's das irgendwie, keine Ahnung, amerikanische Magazin gekratzt, wenn in Deutschland irgendein Magazin irgendwas ein paar Wochen vorher hatte? Das war ja nicht so wie heute, wo wir dann auch wieder zu der Anfangsdiskussion zurückkommen im Internet, wo man halt sagt, ja gut, du kannst halt jetzt nicht mehr einzelne Territoriale, was für ein Wort. Einzelne solche NDAs dann durchsetzen, weil du sagst, ja, wenn das ein amerikanisches Magazin hat, den Trailer oder die Screenshots oder die Informationen, dann ist das rasend schnell über das ganze Internet verbreitet. Und dann ist es eben doch wichtig, dass man halt auch die deutschen Magazine da rechtzeitig irgendwie beliefert und halt nicht
absolut
sagt.
Also von daher vollstes Verständnis, dass es jetzt heute so ist, wie es ist. Weil alles andere wäre tödlich, überhaupt keine Frage, aber natürlich die romantische Verklärung, die ist bei mir natürlich schon vorhanden, wenn man so also die gute alte Zeit zurückdenkt, wo das alles viel umständlicher war und mehr Gewürge war, aber wo man halt wirklich halt noch so die Spezialconnections haben konnte. Mhm.
Eine nicht ganz ernst gemeinte Frage mit den Copyright-Ownern von George Orwells. 1984 gab es bisher noch keine Probleme, oder?
Nein, ich glaube, der Kontext und die Thematik des Buchs, ich glaube, das würde jetzt keiner für einen Roman halten. Also da werde ich auch noch meine Ambitionen noch zurückhalten und glaube, ich werde mich doch auf den Sachbuchbereich beschränken. Von daher, es wäre natürlich eine tolle PR, wenn jetzt hier irgendwie das Estate von Orwell käme und hier rechtliche Sachen androhen würde. Das würde sicher die Medienlandschaft gut aufgreifen, aber ich nicht wirklich. Nee, braucht man nicht. Keine Sorge, glaube ich.
Für dich persönlich wird es sicherlich für einige zusätzliche Stressfalten sorgen, aber PR-mäßig wäre es natürlich super, wenn du dann irgendwie sowas. Armer Spielejournalist wird mit seinem Buch von einer riesen bösen Maschinerie verklagt.
Also ich bin ja leider kein Jurist, hätte ich noch was Ordentliches gelernt, aber ich glaube, also pauschal kann man das ja nicht schützen. Wobei, da fällt mir gerade ein, hast du das mitgekriegt? Wie heißt sie, diese Pop-Dame, Taylor Swift? Die hat ja jetzt ganze Sätze trademarken lassen, weil das also Phrasen sind, die in ihren Liedtexten auftauchen. Und damit das jetzt nicht jemand anders diesen Satz auf ein T-Shirt drucken kann, hat sie also da jetzt also auch Trademarks angemeldet. Ich bin fasziniert, was alles geht, sobald man genug Macht und Geld hat, was man nicht alles von Scheiß schützen lassen kann, zumindest in den USA. Aber ich nehme auch an, selbst da ist es wohl dann auch wieder eine Kontextfrage. Ich glaube, man kann dann immer noch die entsprechenden Sätze immer noch in der sagen, ohne dass man gleich eine einstweilige Verfügung kriegt, aber halt, du bist halt eingeschränkt damit, inwieweit du die auf irgendwas drucken und das dann verkaufen kannst. Aber ja, von daher war jetzt also der Witz mit 1984 gar nicht so absurd, weil wenn man sich so anguckt, was da sonst so teilweise getrademarkt wird, mein lieber Scholli.
Okay, aber wir wollen auch mal keine schlafenden Hunde wecken und wollen nicht hoffen, dass da irgendwas passiert. Du hast im Vorgespräch angedeutet, dass du möglicherweise wahrscheinlich demnächst mal wieder in Deutschland unterwegs sein wirst. Und da habe ich jetzt einfach dir in den Mund gelegt, da ist bestimmt eine große Lesetour geplant durch die 12 größten deutschen Städte. Und da wirst du aus deinem Buch lesen.
Nee, also es war super enttäuschend, weil die Olympiahalle in München, die konnten wir nicht mehr kriegen. Und da haben wir gesagt, dann lassen wir es ganz sein. Nein, für eine Lesetour reicht es wohl noch nicht ganz, aber so in kleinen Rahmen, ja. Also die PR-Jungs und Mädels haben ein paar nette Ideen, dass man zumindest mal was in kleinem Rahmen vielleicht in München mal macht und vielleicht noch mehr. Es ist doch noch nicht so ganz sicher. Ich muss auch noch ein paar Bücher mehr verkaufen, damit es für ein Flugticket reicht. Könnte ich jetzt noch unauffällig einwerfen. Aber ich schaue mal. Also es würde aus diversen Gründen, wäre es mal wieder gut da zu sein. Und dann würde man sicher auch versuchen, 1-2 öffentliche Aktionen zu machen, die ich dann natürlich über die üblichen Social-Media-Kanäle verlautbaren lassen würde.
Mhm. Bisher ist es nur als Amazon E-Book erhältlich, kostet da 7,95 € oder sowas, also auch nicht so diesen Taschenbuchpreis mit irgendwie 14 oder was man da gewöhnt ist, also ist auch deutlich günstiger. Und man kann es auch zum Beispiel auf diese Amazon Kindle-App, die gibt's auch, wenn man jetzt kein Kindle direkt hat, gibt's die App auch für iOS und Android und man kann es damit auf Smartphones und Tablets und überall lesen. Also man wird schon irgendwie irgendeine Möglichkeit finden, das Buch zu lesen, selbst wenn man jetzt kein Kindle hat.
Die Ausrede gilt nicht, jetzt ganz offiziell.
Sehr richtig. Ist denn irgendwie geplant, dass man vielleicht, wenn es Nachfrage gibt, vielleicht mal eine kleine Stückzahl on demand wirklich drucken lässt? Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Leute, die damals ja dann diesen nostalgischen Faktor da irgendwie haben, weil sie das miterlebt haben, dass die durchaus so ein Spiel auch eher aus Nostalgie und Sammelleidenschaft sich da ins Regal stellen wollen. Ist also irgendwie das geplant, dass man vielleicht mal eine kleine Stückzahl an wirklich haptisch gedruckten Büchern produzieren lässt?
Also geplant ist es nicht, aber ich registriere das natürlich, wenn die Leute sagen, sie fänden das spannend. Ich bin kein großer Fan von Print on Demand oder besser gesagt, warum? Ich muss kurz erklären, warum es nicht so einfach ist. Print on Demand klingt ja so, ach, das ist ja kein Aufwand, das schiebt man einfach so rüber und dann wird irgendwas ausgespuckt. Und das würde nicht reichen, weil einer der großen Vorteile von Print, die gibt's ja immer noch, ist ja, dass ich gestalterisch viel mehr machen kann. Also bei einem E-Book-Layout muss ich mich ja extrem zurückhalten. Ich weiß ja nie genau, wie bricht das um, welche Fonteinstellungen hat der Leser, auf welchem Gerät liest er das. Deswegen ist das so ein bisschen dürr und so mit dem einen Screenshot und ist es gestalterisch, also eher schlicht. Wenn man das nun mal auf Print machen würde, dann müsste das aber wirklich komplett neu layoutet werden. Mhm. Und auch ein bisschen aufwendiger und mit mehr Bildern. Und weil, also, sonst bringt es ja nichts. Und das ist natürlich Sachen, die kann ich nicht selber machen. Also ich kann ein E-Book komplett selber schreiben und auch rausbringen. Das ist super, weil ich musste also nur betteln gehen bei meinen Gegenlesern und der Christian Ziegler, der war so lieb und hat mir ein Cover gemalt, im Austausch für ein Belegexemplar. Also das ist so. So für die Low-Budget-Autoren sind solche Freundschaftsdienste prima. Aber jetzt so ein ganzes Buch layouten, also da hört es irgendwann auf mit der Freundschaft. Da muss ich schon jemanden irgendwie bezahlen können.
Das schreit doch jetzt Kickstarter aus allen Poren, dass man dann irgendwie sagt, okay, ab so und so viel Vorbestellungen im Prinzip, also wer mindestens $10 bezahlt oder so, der kriegt eine gedruckte Version. Und wenn sich davon genug Leute zusammenfinden, ab so und so viel können wir es dann gut layouten, ab so und so viel können wir eine bessere Qualität wählen, ab so und so viel können wir dann irgendwie Hardcover machen, also da kann man ja richtig schöne Stretch Goals dann festlegen.
Ja, gut, also da würde ich jetzt auch nicht übertreiben wollen mit den Stretch Goals, aber sagen wir es mal so, das eine ist, ich müsste es im Detail mal budgetieren, also was kostet mich das Layout, Druck, tralala, das war auch mit dem Grund, mal wieder in Deutschland zu sein, weil da müsste ich mit Partnern vor Ort arbeiten, weil das macht ja sonst alles wenig Sinn. Ich müsste mal budgetieren, aber so meine Erfahrungen im Printbereich, die deuten darauf hin, dass das teurer wird, als das vielen Leuten lieb sein wird. Also wenn man das wirklich hübsch macht, mit ordentlichem Papier, durchgehend farbig, das würde schon richtig kosten. Aber ich habe jetzt keine genaue Summe. Das andere mit einer Crowdfunding-Kampagne ist, die muss halt auch genau vorbereitet sein. Also zum einen natürlich muss es budgetiert werden und dann muss man auch ein paar Dummies bauen, die den Leuten was zeigen. Das kostet also alles irgendwie Zeit und Nerven. Und ich muss also ganz ehrlich sagen, ein Faktor ist natürlich auch, wie viel E-Books verkaufe ich. Also wenn ich das Gefühl habe, das Thema ist eigentlich schon zu nischig, dann macht man sich halt auch wieder Sorgen, was kann ich denn wirklich Print verkaufen? Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da anhaltend skeptisch, aber klar, über eine Kickstarter oder eine ähnliche Kampagne könnte man es zumindest mal rauskriegen, aber da muss ich einfach noch mehr Daten und Infos sammeln, bevor ich da überhaupt was planen kann. Mhm.
Gut. Also ich glaube ja trotzdem, dass das durchaus Chancen hätte. So. Also und also wenn demnächst, hier mal an die Hörer, musst jetzt mal weghören, aber wenn demnächst da dein Kickstarter auftaucht, wo du und Boris im Mad Men-Trailer auftauchen und über die wilden Anfangsjahre des Spielejournalismus reden, dann ist hier in diesem Podcast die Idee dazu entstanden. Gut, dann würde ich doch vorschlagen, du hältst uns weiter auf dem Laufenden, wann dann auch quasi also Lenhards Spieljahr 1985 ansteht und dann können wir vielleicht nochmal eine zweite Auflage dieses Podcasts machen. Und wenn die Hörer sich jetzt für das Buch interessieren und sagen, oh, das möchte ich mir auf jeden Fall mal angucken, dann ist natürlich in den Shownotes auch der Link zu Amazon verlinkt und es gibt auch auf deiner Webseite, habe ich gesehen, gibt's auch nochmal einen extra Bereich, wo man da nochmal Informationen dazu bekommt und ja, kann man auf den üblichen.
Übrigens, was ich noch gerne erwähne, auf der Amazon-Produktseite gibt es ja auch die Möglichkeit, eine kostenlose Leseprobe downzuladen. Und da braucht man halt nur einen Amazon-Account. Und wie gesagt, Kindle-Gerät braucht man nicht. Die Leseprobe kannst du auch dann einfach über den Cloud-Reader oder über Windows, wie auch immer, dir auch angucken. Also da ist halt der Buchanfang drin und ein paar von den Spielen. Und also wenn da jemand jetzt sagt, ach, der Lenhard, da kann man ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Also da ist, ich glaube, das sind so etwa 10% vom Gesamtbuch gibt's da als Gratis-Download.
Genau, ich glaube, man muss es nicht mal downloaden, sondern man kann es sogar im Browser angucken, also wie man das halt bei Amazon kennt.
So der Cloud-Reader, ja genau.
Genau,
ja,
den Blick gesagt. Einfach so direkt in, also man kann sich es, glaube ich, auch runterladen in der App, aber man kann auch zum Beispiel dann einfach sagen, ich blätter das im Browser so durch. Es gibt ja bei Amazon oft die Möglichkeit, so eine Vorschau anzuschauen von Büchern.
Diese modernen Technologien sind ja ab und zu doch für was zu gebrauchen, ne?
Manchmal schon, ja. Gut, Heinrich, dann vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast, um da mal irgendwie das vorzustellen. Und ich finde es eine coole Idee, weil es einfach irgendwie mal die Möglichkeit gibt, das alles nochmal Revue passieren zu lassen. Und ich hoffe und ich drücke, wenn ich jetzt einfach mal meine Neutralität etwas fallen lasse, ich drücke die Daumen, dass das erfolgreich wird, dass es sich zumindest refinanziert finanziell und du weiter irgendwie jetzt mit so wie Call of Duty halt einfach jedes Jahr kommt da jetzt im Herbst eins raus und man weiß, was man da bekommt und
Mann, dann, du bringst mich ja auf Ideen, da kann man doch was mit DLC
Zombie-DLC,
machen. Zombie DLC, ja. Und für 99 Cent gibt's dann ein hübscher retuschiertes Autorenfoto.
Ah, aber das weiß ich. Also ob Micropayments in der Retro-Zielgruppe gut ankommen, das ist ein ganz dünnes Eis. Also das würde ich mir vielleicht noch überlegen an deiner Stelle.
Okay, danke für die Warnung.
Alles klar, dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin, viel Erfolg und grüß mir Vancouver.
Vielen Dank, mach ich.
Bis alles dann. Klar. Tschüss. Ciao.